Mobbing in der Schule machte aus einem liebevollen Jungen einen gewalttätigen Drogenkurier. Doch eine wiederentdeckte Macht lichtete die Wolken seines Lebens und ließ Strahlen der Liebe in sein Herz fallen. Herzlich willkommen bei Menschen im Fokus. Wir möchten besondere Geschichten von besonderen Menschen zeigen. Und heute ist ein besonderer Mensch bei mir hier im Studio. Ich begrüße ganz herzlich den Samuel Mathier. Danke Samuel, dass du jetzt bei uns bist und dass du mit uns deine Geschichte teilst. Nun, ich weiß, du stammst ursprünglich aus dem Schwarzwald, bist auch in einer Adventgemeinde aufgewachsen. Und ich habe gehört, dass du schon als Kind ein wirklich stattliches Bibelwissen dir angeeignet hast, das sogar deine Religionslehrer staunen ließ. Leider weiß ich aber auch, dass du irgendwann im Leben mal abgerutscht bist und mit Gemeinde gar nicht mehr so viel zu tun haben wolltest und dein Leben ganz in eine ganz andere Bahn verlaufen ist. Also du warst sogar, ja, man möchte fast sagen, als Drogenkurier unterwegs, bis du irgendwann eine dich rettende Macht entdeckt hast, an der du festgehalten hast und die dich heute zu einem lebendigen Zeugnis für die umwandelnde Kraft Gottes macht. Und vielleicht, um die Sache gleich aufzuklären, wenn ich sage, du hast mit Drogen gehandelt oder du warst ein Drogenkurier, du hast, ich glaube, Alkohol, Zigaretten, solche Dinge in der Schule gehandelt, oder?
Gehandelt war es jetzt eher nicht. Ich habe kein Geld dafür verlangt, aber ich habe es eher geschmuggelt. Also ich war eher so einer, der Alkohol und Zigaretten und sogar auch Messer in die Schule geschmuggelt hat. Und dort halt verteilt halt, einfach um ein bisschen Ansehen zu gewinnen.
Mhm. Wie kam es dazu, dass du solche Dinge machst? Also, dass du Drogen und in dem Fall auch Waffen in die Schule bringst. Also, was führt einen dahin?
Das hat halt damit zu tun, dass ich in der Schule nicht so angesehen war. Ich wurde gemobbt über 2 Jahre lang. Und dort, dann bist du halt sehr weit unten in der Hierarchie und du bist nicht sehr angesehen. Niemand will nur groß was mit dir zu tun haben. Und du suchst dann halt Wege und Möglichkeiten, um eben dein Ansehen zu heben. Und wenn du jetzt etwas Verbotenes reinbringst, etwas, was die Leute nicht kennen, etwas Neues, dann sind sie daran interessiert, weil sie es nicht kennen. Und automatisch steigt dein Ansehen, weil du dich etwas traust, was sie vielleicht nicht trauen würden. Und ich denke, das war der Grund, warum ich das gemacht habe.
Mhm. Und hat es was gebracht? Also haben die Leute dich mit anderen Augen gesehen?
Kurze Zeit, als wir diese Sachen ausprobiert haben, als wir mittendrin waren, dann war man natürlich der coole Junge. Aber sobald dann wieder das Normale begonnen hat, war es wieder vorbei. Dann war man wieder der von den Leuten gemobbt wurde. Und das war nicht so schön.
Das ist schon allerhand, wenn man in der Schule gemobbt wird und wenn man sozusagen sich auf so eine Ebene einlässt, dass man versucht, durch irgendwelche gesetzlose Taten sozusagen Ansehen zu gewinnen. Es war ja nicht immer so in deinem Leben. Ich weiß sozusagen, in deiner Vergangenheit als Kind in der Grundschule hattest du eigentlich ein sehr gutes Leben, sehr behütetes Leben, kanntest dich sehr gut in der Bibel aus. Jetzt muss man fragen, wie kam es sozusagen von diesem guten Level, auf dem du warst, dazu, dass du plötzlich so um Ansehen ringst in der Schule und dass du sozusagen wirklich auch gesetzlose Dinge machst, um es zu bekommen. Was ist passiert?
Das hängt mit dem Schulwechsel zusammen. In der Grundschule war man natürlich, da hatte man sein Ansehen, sein gewisses Ansehen, da war es, ja, da hat man sich wohlgefühlt. Und nun kommt dieser Wechsel der ganzen Umwelt, alles stellt sich um. Du hast andere Lehrer, du hast andere Mitschüler, Freunde, mit denen du früher zusammen warst, die sind auf einmal gar nicht mehr da. Und dieser ganze Wechsel hat es halt dann bewirkt, dass andere Leute in der Klasse waren, die halt einfach irgendjemanden gesucht haben, den sie fertig machen können. Aus welchen Gründen auch immer. Und irgendwie habe ich da reingepasst.
Das ist, glaube ich, auch keine einzigartige Sache. Ich glaube, sowas passiert vielen Menschen, also vielen jungen Menschen im Leben, dass sie, also gerade nach dem Schulwechsel, wenn sie sich neu orientieren, wenn die Umwelt sich verändert, dass sie dann so eine schwierige Situation hineinkommen. Jetzt muss man sagen, war das die Schule, auf die du gegangen bist? War das eine Hauptschule, eine Realschule, ein Gymnasium? Welche Schulform hast du gewählt?
Das war ein Gymnasium.
Okay, trotzdem.
Also ich war in der Grundschule war ich relativ gut und dann haben mich die Lehrer aufs Gymnasium empfohlen, ohne Zweifel. Und dann war ich auf dem Gymnasium und dann kam dieser Abfall, dieser, ja, dieser Tiefgang. Und der hat mir es dann sehr schwer gemacht. Und da hatte man auch so Selbstzweifel. Schafft man das überhaupt? Haben die Leute jetzt mehr gesehen, als dass du wirklich bist? Und das zu überwinden, das war schon schwer.
Und erinnerst du dich noch an irgendwas, was dir widerfahren ist?
Ja, in der Pause war es. In der Pause, als man rausgegangen ist, dann haben sich immer vier Leute um dich herum gekreist und haben dich versucht, irgendwie so anzufassen und irgendwie so zu boxen oder sowas. Und haben dich dazu gebracht, dass du ihnen hinterher rennst. Und sobald du hinterher rennst, hast du eigentlich verloren. Weil dann rennen die dir mit dir hinterher und dann stellen die dir Beine und dann fliegst du hin und dann ist die Schande noch viel größer. Hm. Oder an dem Bahnsteig, da läufst du vorbei an den Leuten und die stellen dir Beine oder die schucken dich und du musst gucken, dass du nicht auf die Gleise kommst. Und ich denke, in dieser Situation wünschst du dir einfach jemanden, der für dich eintritt. Der sagt, hey, zu den Leuten, hey, stopp, so geht's nicht, weil du hast keine Chance. Du fühlst dich nicht in der Lage. Ich meine, von der Größe her hätte ich es mit ihnen aufnehmen können, aber vom Inneren her überhaupt nicht. Und da hätte man sich jemand gewünscht, der wirklich sagt, hey, stopp jetzt. Ja.
Und gab es so einen Menschen nicht? Also weder unter den Mitschülern noch vielleicht unter den Erwachsenen. Ich denke gerade zum Beispiel am Bahnsteig sind ja meistens auch Erwachsene, die da stehen. Ist keiner eingeschritten?
Nee, leider nicht. Aber ich sehe auch immer die Gefahr, auch heute, wenn wir heute über Mobbing reden, dann sehe ich auch immer die Gefahr, man kann nicht immer einschreiten. Das ist nämlich ein ganz heikles Thema. Wenn jemand mitbekommt, dass du gemobbt wirst und der tritt für dich ein, was passiert, wenn der nicht da ist? Weil dann kommt der zu dir und sagt, hey, du hast mir riesige Probleme gemacht mit dem einen und macht's nur noch härter, macht's nur noch schlimmer. Und ich denke, das ist die Gefahr, auch heutzutage, Mobbing ist ja heutzutage aktuell wie nie zuvor. Wir brauchen uns da keine Illusion machen. Mobbing ist, ich würde sagen, fast an jeder Schule eigentlich präsent. Aber damit umzugehen, den Leuten zu helfen, das ist schwierig.
Mhm. Erinnerst du dich daran, wie deine Lehrer damit umgegangen sind? Haben sie das mitbekommen, dass da Mobbing in der Klasse existiert?
Das weiß ich gar nicht mehr. Aber ich weiß, dass auf jeden Fall niemand irgendwas gemacht hat. Hm. Und du selber hast dich auch gar nicht getraut, zu Lehrern hinzugehen. Ich meine, was passiert, wenn der Lehrer dann für dich eintritt, etwas für dich macht, die Leute in die Schranken weist? Was passiert, wenn er da nicht da ist? Und ja, damals in meiner Schulzeit war es dann so, dass sogar eine Lehrerin angefangen hat, mich zu mobben. Sie hat mich bei Fragen bloßgestellt, die ich nicht wusste. Und hat mir dann am Ende von den 2 Jahren, wo sie das durchgezogen hat im Englischunterricht, da ist mein Englisch auch sehr bergab gefahren, hat mir dann am Ende von diesen 2 Jahren hat mir eine Schokoladentafel als Entschuldigung gegeben. Eine Rittersport-Nougat-Schokolade als Entschuldigung für 2 Jahre.
Ah, sie wusste also schon, was sie tat. Sie hat dann mitgemacht.
Mhm. Ja, sie wusste wahrscheinlich, was sie tat, aber sie war sich über das Ausmaß nicht ganz bewusst.
Mhm. Das muss bitter sein, ne? Wenn man sowieso schon von allen sozusagen gemobbt wird, Stress hat. Man hat psychische Angst, zur Schule zu gehen. Man hat keine Freude mehr an der Schule. Man wird vielleicht auch physisch misshandelt in der Schule. Und dann hat man keine Unterstützung vom Lehrer, sondern macht noch mit. Wie sah dein Leben in dieser Zeit aus? Wie hast du dich gefühlt zu der Zeit? Also wie bist du morgens zur Schule gegangen? Du hast bestimmt keine Lust, oder?
Ich hatte keine Lust, aber ich hatte so ein Pflichtbewusstsein. Ich muss da jetzt hin. Hm. Ich muss das machen, also mache ich das. Da war nicht diese große Diskussion, ob ich jetzt da hingehe oder nicht, sondern ich musste es machen, aber ich hatte Angst. Was passiert heute? Was ist heute wieder los? Und du hast eine starke Einsamkeit. Du bist alleine, du fährst alleine mit dem Zug. Die Leute, die gucken entweder nur auf dich und alle sind irgendwie, haben irgendwelche Grüppchen und du läufst halt allein darum. Das ist halt überhaupt nicht schön. Diese Einsamkeit, die kann einen sehr zerstören, denke ich. Und du suchst natürlich auch nach Anerkennung. Du willst irgendwo ein Teil sein, weil ich meine, du verbringst einen großen Teil deiner Zeit am Tag, verbringst du in der Schule. Und wenn du da niemand hast, dann können dich deine Eltern in dieser Zeit auch nicht wirklich auffangen. Mhm. Weil sie sind ja gar nicht da. Und Das ist die Schwierigkeit an der ganzen Sache, denke ich.
Haben deine Eltern das mitbekommen, dieses Mobbing in der Schule? Haben sie das gesehen?
Ja. Also ich habe es ihnen dann erzählt. Und mein Papa hat dann probiert, mich so ein bisschen unter seine Fittiche zu nehmen und hat ja mit Brieffreundschaften irgendwie wollte da irgendwas verbinden, aber das hat nicht wirklich geklappt. Sie haben sich schon um mich gesorgt, aber sie konnten jetzt auch nicht wirklich irgendwas unternehmen. Ja.
Und jetzt kam es dann dazu irgendwann, dass du gesagt hast, du musst es selbst in die Hand nehmen. Also du musst dein Soziallevel ein bisschen anpassen. Also du möchtest irgendwie Teil einer Gruppe sein. So eine Art, man hat ja auch so einen Gruppenzwang, man möchte irgendwie dabei sein, man möchte nicht abseits stehen. Und das führte dann dazu, dass du gesagt hast, jetzt mache ich halt Dinge, die sich andere nicht trauen. Jetzt mache ich mir einen Namen.
Ja.
Und so kam es, dass du angefangen hast, illegale Sachen zu machen.
Ja, man klaut Alkohol, man kauft sich Zigaretten mit der EC-Karte seiner Eltern. Und so hat man dann etwas in der Hand, was man nicht vertickt. Also man zieht keinen Konsum daraus, man macht keinen Gewinn daraus, sondern man benutzt das einfach, um sein Ansehen zu steigern. Und irgendwann habe ich die Sachen selber in die Hand genommen, auch in anderer Weise, dass ich angefangen habe zu prügeln, dass ich andere Leute, die weniger angesehen waren als ich, habe ich dann versucht fertig zu machen. Und das war kein guter Schritt.
Mhm. Einen ziemlich bösen Kreislauf dann, wenn das so in der Klasse läuft, dass jeder irgendwie auf einen herabsieht und dem das Leben schwer macht. Und wenn man da irgendwie Teil dieses Systems ist, also ein Rädchen davon, dann handelt man wirklich nicht gut. Hast du je Gewissensbisse deswegen gehabt? Weil du warst ja, du kommst aus einer christlichen Familie, also Adventgemeinde sogar. Hat sich dein Gewissen da je gemeldet, wenn du auf Leute so draufgeschlagen hast?
Eigentlich nicht. Ich habe jetzt nicht groß auf irgendjemand oder irgendwelche Schlägereien angefangen. Das war halt immer dann auf bestimmte Personen, die ich dann irgendwie mal geschlagen habe oder mal getreten oder so. Aber das war jetzt nichts Übermäßiges, dass ich jetzt von der Schule geflogen wäre oder so.
Dann hattest du also zumindest so ein Ventil gehabt. Aber hat sich dann dein soziales Ansehen in der Klasse verbessert durch diese Handlung, also durch die Schlägereien und durch den illegalen Handel sozusagen, oder dadurch, dass du deinen Mitschülern Alkohol, Zigaretten und vielleicht sogar Waffen mitgebracht hast, hat sich dein Soziallevel in der Klasse verändert?
Nee, das war genauso gleich. Das Level hat sich erhoben, wenn du mit den Leuten die Sachen konsumiert hast, aber danach war wieder alles beim Alten. Und die Leute, du warst immer noch einsam. Die Leute hatten echt Angst vor dir jetzt. Du warst vorher Außenseiter, niemand wollte mit dir was zu tun haben. Und jetzt wirst du zum Schläger und jetzt gehen die Leute dir aus dem Weg, weil sie Angst haben. Und von dem her, das hat überhaupt nichts gebracht. Das war eher noch schlimmer als alles andere.
Und hast du dich da ausgenutzt gefühlt von den Menschen, von den Mitschülern, weil du ja den Sachen mitbringst?
Nee.
Aber hast du nicht?
Nee, das war für mich ja, endlich mal war ich ein Teil von der ganzen Sache und nee, da habe ich mich überhaupt nicht ausgenutzt gefühlt. Auch wenn ich mein eigenes Geld dafür gegeben habe, um Sachen zu kaufen, das war es mir dann irgendwie wert.
Und ich vermute, man konnte das an den Schulleistungen in dem Alter sehen, oder?
Dass du, ja, meine Schulleistung war nicht gut. Das war nicht gut. Ich habe mich auch leicht von Sachen ablenken lassen und ja, man wollte dann auch so nach dieser Zeit der Mobbingphase wollte man dann bei den Coolen sein. Und dann saß man natürlich immer in der letzten Reihe, hat irgendwie rumgepöbelt oder ja, irgendwelche Sachen gemacht, während die Streber vorne saßen. Und dann hat man sich natürlich gefreut, wenn man schlechte Noten hatte, weil dann war man gut angesehen. Ja, allen geht's gleich. Weil was passiert, wenn du gute Noten hast? Wenn du gute Noten hast, dann bist du wieder weg. Dann bist du der Streber. Dann will niemand mit dir was zu tun haben. Und dann musst du dich mit denen auf eine Stufe stellen. Und,
schon kurios. Ja. Wenn man sich dein Leben so anguckt, man weiß, also in der Zeit, du hast die Gottesdienste noch besucht, oder? Du bist noch Sabbat für Sabbat in den Gottesdienst gegangen. Haben die Menschen in der Gemeinde was gemerkt von deinem, sozusagen, es war ja wie so ein zweites Leben, was du in der Schule geführt hast?
Also ich meine nicht, mir hat niemand irgendwas gesagt dahingehend, aber nee, du hast halt eine Maske aufgehabt. Du hattest halt deine bestimmte Maske und die hast du im Sabbat getragen. Und die hast du dann irgendwann wieder weggelegt und hast ganz normal weitergemacht.
Und hast du andere Aktivitäten dir gesucht? Irgendwie, ich weiß, viele Leute, die machen dann irgendwie, die suchen sich irgendwie Mannschaftssport oder gehen musizieren oder Wandergruppen oder sowas.
In der 9. Klasse war es dann so, dann war ich, meine ganze Woche war sportlich durchgeplant. Montag hatte ich Taekwondo, Dienstag Fußball, Mittwoch Taekwondo, Donnerstag Fußball, Freitag Kickboxen und Sabbat war Gemeinde und am Sonntag war dann auf dem Bolzplatz. Da hat man dann gekickt mit den anderen. Mhm. Und dann sind wir sogar auf Turnieren gefahren und sowas, Kampfsportturniere und dann war man halt, dann warst du in Beschäftigung, du warst in Bewegung und du hast dir durch diesen Kampfsport, hast du dir dann auch in gewisser Weise eine Sicherheit aufgebaut, sodass, wenn die Leute dir nochmal kommen mit irgendwelcher physischer Gewalt, dass du ihnen dann entgegnen kannst. Mhm.
Und hast du in den Gruppen, hast du soziale Anerkennung erfahren? In den Sportgruppen?
Ich hatte soziale Anerkennung auf jeden Fall, weil ich habe dann versucht, so viel wie möglich zu arbeiten. Arbeiten in dem Sinne. Ich habe bei jedem Workout habe ich mitgemacht, bei jedem Training habe ich mitgemacht und ich war groß und ich war stark und dadurch habe ich ja mir ein Ansehen erschaffen können quasi so. Und es ging dann so weit, dass wir in Tschechien auf Turnieren waren und so und dass mich mein damaliger Taekwondo-Lehrer, der wollte mich sogar in die Nationalmannschaft einschleusen von Deutschland. Und da wollte er mich dann wirklich hinbringen. Das wäre aber ein Internat gewesen und da habe ich dann selber gesagt, nee, das möchte ich nicht. Mhm. Also ich war schon gut dabei und mir hat es auch Spaß gemacht. Also, aber irgendwann kommt dann der Punkt, wo du dann halt zum Glauben kommst und wo du dann einfach ja, zur Überzeugung kommst, es geht einfach nicht mehr. Es funktioniert nicht.
Das wäre jetzt noch interessant, also wie du sozusagen aus dem jetzigen Leben, dass du sozusagen abgesunken bist, wo du jetzt versucht hast, dich sozusagen mit anderen Sachen davon abzulenken, am Nachmittag Sportaktivitäten, in denen du auch gut warst. Wie hast du dann irgendwann den Sprung geschafft? Heute bist du Theologiestudent, also du bist angehender Prediger. Wie hast du diesen Sprung geschafft von, also dahin, dass du sagst, ich möchte Theologie studieren, ich möchte mich mit Gott beschäftigen, ich möchte von Christus lernen, ich möchte die Bibel lesen. Das muss ja irgendwas in deinem Leben bewirkt haben, irgendwann mal. Wann war dieser Punkt? Was ist passiert?
Ich habe mich in der Schulzeit dann angefangen, irgendwann hinzusetzen an meinen Schreibtisch und habe meine Bibel genommen und habe meine Bibel durchforscht. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung warum. Ich kann es nur Gott und dem Werk seines Geistes zuschreiben. Vielleicht haben Leute für mich gebetet. Das kann sehr gut sein. Auf jeden Fall, der Geist hat mich dann wirklich bewegt, dieses Wort zu lesen, was davor ja einfach nur Buchstaben waren. Und man liest das Wort und auf einmal wird das alles so lebendig und es fesselt einen. Und ich war dann 4 Stunden lang abends, habe ich in der Bibel gelesen, als 14-Jähriger, 15-Jähriger.
Kannst du dich noch erinnern, was du gelesen hast?
Matthäus 19 habe ich gelesen, Apostelgeschichte habe ich viel gelesen. Also vermehrt im Neuen Testament eigentlich. Mhm. So gerade die Geschichten von Jesus und die Apostelgeschichte, die Taten der Apostel, das waren so meine Speise. Mhm. Und dann gab es diesen einen Punkt in der Apostelgeschichte, wo stand, so lasst euch taufen, damit ihr gerettet werdet. Irgendwie so heißt es Apostelgeschichte Kapitel 2. Und als ich diesen Vers dann gelesen habe, dann war das so ein Erlebnis, wie alles rastet auf einmal ineinander, alles passt. Und ja, alles hat sich so zusammengefügt und wurde lebendig und du merkst, okay, um wirklich gerettet zu werden, musst du Christus wirklich annehmen. Und dass du Christus annimmst, heißt, du lässt dich taufen. Und das war dann für mich, okay, hey, ich muss mich taufen lassen. Bin ich zu meinen Eltern gegangen, habe gesagt, ich möchte mich taufen lassen. Meine Eltern waren natürlich ganz verdutzt. Was macht er jetzt? Er lässt sich auf einmal taufen, aber sie haben sich sehr gefreut. Und ja, das war doch schön.
Aha. Weil die Taufe ist ja ein äußeres Zeichen sozusagen für eine innere Umkehr. Also du sagst ja mit der Taufe, ich möchte mein altes Leben hinter mir lassen, möchte zu einem neuen Leben anfangen. Hast du dieses neue Leben begonnen? Hat sich dein Leben wirklich verändert nach der Taufe?
Ja, aber ich habe es zuerst gar nicht gemerkt. Also meine Brüder haben es mir Wochen nach meiner Taufe gesagt, hey, du veränderst dich irgendwie. Du bist so nett zu uns. Du gehst mit uns ganz anders um wie vorher. Da habe ich zum ersten Mal gemerkt, was das eigentlich bewirkt. Aber ich habe es selber nicht gespürt gehabt. Oder in der Schule. Einmal, da waren wir schon älter. Das war in der Pause. Wir haben etwas gekauft und an der Kasse hat die Person dann sich zu mir gedreht und hat gesagt, hey, du hast dich so verändert, was ist los? Du warst vorher dieser Schlägertyp und jetzt bist du auf einmal ganz freundlich. Und das war dann Möglichkeit, Zeugnis zu geben von dem, was Jesus in mir getan hat. Und das war aber auch für mich so dieses, hey, okay, da passiert ja wirklich was. Also ich habe das nicht wirklich bewusst erlebt, aber ich habe gemerkt, okay, irgendwas passiert da. Jesus greift in meinem Leben ein und wenn ich mich ganz ihm übergebe, dann kann er in mir Sachen bewirken. Und ich denke, das ist auch das Problem heutzutage. Wir denken, okay, wir lassen uns taufen und dann, ey, alles gut, alles super, alles perfekt. Aber das stimmt gar nicht. Die Taufe ist erst der Anfang. Die Taufe ist der Anfang von dem, was dann kommt. Und Jesus möchte uns verändern. Er möchte uns restaurieren. Er möchte uns wieder herstellen zu dem, was er eigentlich in uns sieht oder was er eigentlich möchte, dass wir sind. Ich denke, das ist auch ein schöner Gedanke, dass diese Taufe nicht einfach nur Taufe ist und dieses Bekennen zu Christus nicht einfach nur, ich bekenne den Heiland, sondern es ist wirklich ja eine Umkehr, eine Rückkehr zu dem, was eigentlich wirklich geplant war.
Es ist wirklich eine intensive Freundschaft auch mit Christus zu haben. Und es ist schön zu hören, dass Menschen in dir es gesehen haben, dass da Friede ist, Freude, Liebe, dass sich Dinge in deinem Leben ändern. Und daraufhin hast du dann irgendwann entschlossen, dass du Prediger wirst und anderen davon erzählst. Du bist heute Theologiestudent. Vielleicht lass mich noch fragen. Und ich glaube, das ist was du als Prediger später auch mal weitergeben kannst, wo du vielen Menschen mithelfen kannst, mit den Erfahrungen, die du im Leben gemacht hast und auch, wie Gott es sozusagen in dir verändert hat, wie er aus dir einen neuen Menschen gemacht hat. Diese Erfahrung ist ja was Besonderes. Es ist immer interessant zu sehen, wie der soziale Druck einen zu einem schlechten Menschen machen will und wie Christus auf der anderen Seite einen zu einem guten Menschen machen will. Und ich bin so froh, das in dir zu sehen, dass Christus dein Leben dahingehend verändert hat und bin dir total dankbar, dass du dein Zeugnis hier bei uns erzählt hast, dass du es mit uns geteilt hast. Und ich hoffe, dass es viele Menschen ermutigt, die vielleicht in einer ähnlichen Situation stecken, in der du warst. Vielen Dank dir, Samuel.
Danke auch.
Gottes Segen euch und bis zum nächsten Mal.